ciertamente ha resucitado.
Iisus a înviat, cu adevărat a înviat.
Vielen herzlichen Dank. Entschuldigung, noch Russisch.
Christus воскрес, воистину воскрес.
Und Schweizerdeutsch. Also Uferstande. Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich dachte einfach, das müssen wir doch an solch einem Tag hören. Ja, ich möchte heute Morgen eine Auslegungspredigt bringen, und zwar über das gesamte Kapitel 15 im 1. Korintherbrief. Das ist ein großes Wagnis, weil das sind 58 Verse, und die Vermutung liegt nahe, dass ich nicht auf alles eingehen kann, und dem ist auch so. Aber ich möchte das Wesentliche aus diesem Kapitel sagen. Zunächst einige Verse, die ich uns lesen möchte, aus 1. Korinther 15. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Und dann noch einige Verse weiter. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Und dieses lange Kapitel endet er mit Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, Seid unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Herrn, in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Soweit diese Verse auszugsweise aus dem 15. Kapitel. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass es diesen Tag gibt. Einmal im Jahr denken wir in besonderer Weise daran, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass dieses Leben mit all seiner Dynamik in uns lebt. Herr, wir preisen dich darüber und beten dich darüber an. In deinem Namen. Amen. Amen. Ja, beleuchten wir zunächst einmal den historischen Hintergrund. Nach Vers 12 ist der Apostel Paulus circa 1,5 Jahre in Korinth gewesen. Dann hat er die Stadt wieder verlassen. Eine Gemeinde war entstanden. Und er ist wieder zurückgekehrt nach Ephesus. Und während seiner Abwesenheit sind natürlich viele andere Prediger und Apostel und andere Leute in die Gemeinde gekommen, die glaubten, etwas Besonderes predigen zu müssen. Sie waren in die Gemeinde eingedrungen und haben ihre philosophischen Lehren dort in der Gemeinde zu Korinth verbreitet. Von diesen Lehren distanzierte sich nicht die Gemeinde, nicht einfach, sondern sie hat geglaubt, sie müsse sich mit diesen Gedankengängen der griechischen Philosophie auseinandersetzen. Und dann ist etwas passiert, was heute auch passiert. Wenn heute sich jemand mit Esoterik zum Beispiel beschäftigt, dann kann man ja auf den Gedanken kommen, Mensch, mit dem kann man ja etwas anfangen. Das könnte man ja in sein geistliches Leben integrieren, zur Befruchtung, für die Heiligung und anderem mehr. Weiße Magie zum Beispiel. Pendeln und was es da nicht alles gibt. Das heißt, es hat sich dort in Korinth eine Integration vollzogen. Gedanken aus der Philosophie wurden in das Gemeindeleben gespült und fassten dort Fuß, haben Wurzeln geschlagen und Frucht gebracht. Und das war etwas ganz Gefährliches. Und die Gemeinde Jesu kennt immer zwei Gefahren, wenn sie so etwas umgibt. Die erste Gefahr ist, dass sie sich total zurückzieht, dass sie Mauern hochzieht, dass sie sich isoliert und dass sie letztlich damit nichts zu tun haben will. Der Nachteil davon ist, sie weiß irgendwann nicht mehr, was draußen los ist. Aber die andere Gefahr ist die, die in Korinth passiert ist, nämlich, dass man sich mit diesen Gedanken so auseinandersetzt, dass man gar nicht mehr merkt, wie das auf einmal einen infiziert. Und das ist sehr notvoll. Das war, wie gesagt, in Korinth so. Es gab Prediger, die hatten gesagt, es gebe keine Auferstehung der Toten. Die Toten sind tot und die werden nicht mehr auferstehen. Und der Apostel Paulus, der konnte das nicht so stehen lassen. Dieser Einbruch in die Gemeinde. Er ist zum Ersten eine Verringerung und eine Demütigung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es ist eine Einschränkung der Erlösung, die Jesus durch sein Kreuz und durch seine Auferstehung gebracht hat. Und der Apostel Paulus war der Überzeugung, das kann ich nicht dulden. Das geht nicht in der Gemeinde. Dem muss ich widerstehen. Und zum Zweiten deckte er dann Zusammenhänge auf und sagte, wenn wir nicht auferstehen, dann. Und dann benutzt er das ganze 15. Kapitel, um Zusammenhänge aufzuzeigen und dem entgegenzuwirken. Und das hat er hier gemacht. Und der erste Zusammenhang war, ihr glaubt nicht, dass ihr leiblich auferstehen werdet, Vers 12. Wenn ihr das wirklich nicht glaubt, wenn ihr der tiefen Überzeugung seid, wenn ich tot bin, dann bin ich tot, dann werde ich nicht auferstehen. Hat er zu ihnen gesagt, dann ist aber auch Christus nicht auferstanden. Vers 13. Und dann fährt er weiter, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was ich euch gepredigt habe, dann ist alles, was ich euch am Abend oder am Morgen oder bis tief in die Nacht hinein gesagt habe, dann ist das alles null und nichtig. Das könnt ihr vergessen. Damit könnt ihr nicht leben. Und euren Glauben, Vers 14, den könnt ihr vergessen. Der taugt hinten und vorne nichts. Ist eine schöne Einbildung, aber mehr nicht. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist alles andere nicht tauglich. Wenn ihr wirklich meint, ihr werdet leiblich nicht auferstehen. Überlegen wir einmal, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist und wir auch nicht, dann hat sich die ganze leibliche Schöpfung vom kleinsten Wesen an bis hin zur Krone der Schöpfung, nämlich uns Menschen, nicht gelohnt. Dann müsste man dem lieben Gott eigentlich sagen, was hast du da bloß gemacht? Was hast du da geschaffen? Das bringt doch nichts. Und so sagten natürlich die griechischen Philosophen, das Alte Testament und das Leibliche und das Irdische und Sichtbare, das ist alles Quatsch. Das war ein anderer Gott, mit dem könnt ihr nichts anfangen. Und Paulus entgegnete und sagte klipp und klar, wenn Christus nicht leiblich auferstanden ist, dann nützt der ganze Leibaufwand, den ihr betreibt, nichts. Morgens aufstehen, auf die Toilette gehen, waschen, die ganze Kosmetik, dann essen und trinken und was man so für den Leib alles tut, das bringt alles nichts. Ist für die Katz. Paulus stellte die Zusammenhänge her und hielt sie den Korinthern vor. Wenn es keine leibliche Auferstehung gibt für die Finsternis oder für das Licht, dann kann man plötzlich verstehen, dass zum Beispiel die Euthanasie diskutiert wird. Und ab und an kommt dieses Thema ja in den Medien immer mal wieder hoch. Und der Computer soll dann ausrechnen, ob man eventuell einem Krebskranken, der über 70 Jahre alt ist, noch einen Platz gewähren soll im Krankenhaus. Ob man da überhaupt noch helfen soll. ob es sich lohnt, sein Leben zu verlängern oder es lieber mit einer Spritze zu Ende bringt. Und wie leicht ist das ausgesprochen? Nicht? Es leben zu viele Alte und die Alten, die kosten zu viel Geld. Inzwischen ist es so, ein Arbeitnehmer muss für einen Rentner arbeiten. Nicht ganz, aber ungefähr. Wir können die Rente nicht mehr bezahlen und was da noch alles gesagt wird. Und Paulus sagt, nein, nein, es lohnt sich. Und deswegen Diakonie und deswegen die Pflege von Kranken und Behinderten in den verschiedensten Häusern. Ich erinnere heute Morgen an die Bethel-Anstalten in Bielefeld, wo wir vielleicht denken können, das lohnt sich doch nicht, sich mit solchen Leuten überhaupt abzugeben. Das bringt nichts. Und der Apostel Paulus würde sagen, doch, doch, das lohnt sich. Was meinen wir, was Gott einmal aus solchen armseligen Kreaturen Herrlichkeit machen wird? Denn dieser Zeit Leiden, Römer 8,18, werden einmal im Verhältnis klein sein zu der Herrlichkeit, die offenbar werden wird. Und dann macht es Sinn, wenn man einem 80-Jährigen, Entschuldigung, den Hintern abputzt. Oder wenn man einer 90-jährigen Frau mit dem Kamm durch die Haare geht und ihr hilft, etwas nett auszusehen. Und vieles andere mehr. Weil Christus gekommen ist und leiblich auferstanden ist und so dem Leib seine Würde gegeben hat und eine Zukunft. Ein weiterer Zusammenhang gehört wohl zu den gewaltigsten und der geht bis Vers 28. Da schreibt der Apostel, nun aber ist Christus auferstanden und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Vers 20 und folgende. Schlafen, das meint hier gestorben. Nun, wenn es Erste gibt, dann gibt es auch Zweite. Und wenn es Zweite gibt, dann gibt es auch Dritte und so weiter. Die Heilige Schrift hat eine ganze Reihe, eine Kette von Auferstehungen. Und die haben ihren Ursprung in der Auferstehung Jesu Christi. So, und jetzt kommt der Zusammenhang, da kann keiner vorbei. Denn es heißt alle. Und alle sind eben nicht nur ein paar, sondern es sind alle. Wie sie in Adam alle sterben. Und wenn der Herr Jesus nicht früher kommt, betrifft es uns alle, wie sie in Adam alle sterben. Jeder Mensch ist in die Solidarität mit dem ersten sterbenden Adam hineingenommen. Und da sagt Paulus, so werden sie in Christus alle, ausnahmslos alle, lebendig. Da bleibt keiner zurück. Das heißt, Christus holt einmal alle aus dem Tod. Und damit erweist er sich als der mächtige Herr. Nicht, es gibt Menschen, die denken, wenn ich gestorben bin, dann ist es vorbei. Dann kann ich mich verstecken. Bin ich weg? No, 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 no. Alle. Alle werden auferstehen. Ausnahmslos. ob du Jesus lieb hast oder ob du ihn ablehnst bis zum heutigen Tag, du wirst auferstehen. Da kommt keiner von uns dran vorbei. Und dann sagt er weiter, einer nach dem anderen. Erst der Christus, dann die Christus angehören, dann wird es eine erste Auferstehung geben am Anfang des tausendjährigen Reiches und dann eine zweite Auferstehung nach den tausend Jahren und so weiter. Und alles kommt aus diesem einen heraus. Ich kenne das ja nur vom Hören der älteren Generation, beziehungsweise wenn ich die Geschichten, wenn ich zugehört habe, wie oft haben sie das erzählt, wenn dann die Bomben gefallen sind auf die Häuser und auf den Luftschutzkeller und auf, ja, irgendwelche Verteidigungslinien. Nicht, da sind schwere Bomben gefallen und haben den Eingang total verschüttet, dass da keiner mehr rausgekommen ist. Und alle haben geschrien, Männer und Frauen, Kinder und Greise, bis dann ein paar beherzte Männer mit ihren Funzeln zum Notausgang gegangen sind und mit ihren bloßen Händen angefangen haben zu kratzen und die Steine wegzuräumen, bis endlich Licht hereinkam. Und dann wurde diese Öffnung immer größer und immer größer. Und dann hat man den Dünsten sozusagen gehen lassen. Und wenn der durch war, dann hat man nach hinten durchgegeben, einer ist durch, einer ist durch. Und ihr Lieben, wenn einer durch ist, dann kommen sie alle durch. Und so sagt der Apostel Paulus, der Erste ist durch. Und der Erste holt sie alle heraus und macht sie alle lebendig. Danach werden alle Fürstentümer außer Kraft gesetzt und der Letzte, der außer Kraft gesetzt wird, das ist der Tod. Und der Tod wird einmal außer Kraft gesetzt sein, wenn er kein Geschäft mehr hat. Nicht, wenn der Laden schließt, dann kann der Chef gehen. Und wenn der Herr Jesus sie alle herausgeholt hat, dann gibt's für den Tod nichts mehr zu tun. Dann ist das vorbei mit dem Tod. Das ist die gewaltige Schau, die der Apostel Paulus hier aufzeichnet, dass er den Korinthern hier schreibt, was glaubt ihr denn? Was denkt ihr euch eigentlich? So etwas in euer Gehirn hineinziehen zu lassen. Wir werden leiblich nicht auferstehen? Habt ihr eine Ahnung? Die Siegesmacht Jesu Christi holt den allerletzten, den Gott geschaffen hat, heraus. Da bleibt niemand zurück, kein einziger. Auch wenn es durch Gerichte gehen wird, aber alle werden herausgeholt. Und in einem weiteren Zusammenhang fährt der Apostel mit den Korinthern philosophisch gesagt Schlittschuh. Er hat ihnen nämlich von einem Philosophen ein Zitat geschrieben. Das gibt es auch in der Bibel. Vers 32. Da hatten die Philosophen nämlich gesagt, lasst uns essen und trinken. Denn morgen, da sind wir tot. Der Leib ist uninteressant, der Tod wartet sowieso auf uns alle. Also lasst uns fressen und saufen und das Leben genießen und bis zum Abwinken feiern. Und mancher lebt so. Jetzt will ich es noch einmal genießen. Jetzt. Es gibt Menschen, die leben nur im Augenblick. Und dann müssen sie herausholen, was herauszuholen ist. Egal, ob man dabei drauf geht oder nicht. Hauptsache Spaß. Sich betrinken. Übermäßig essen. Dass man dicker und dicker wird. Anstatt darauf zu achten, was man isst. Und wie man isst. Und dann Drogen, Erlebnisgesellschaft, Sex. Von der Hand in den Mund und was man nicht alles nennen könnte. Und Paulus sagt, so geht's nicht, so geht's gar nicht. Wenn ihr ständig damit umgeht und genauso lebt, wie diese Philosophie sagt, dann macht ihr was? Ihr verderbt euch die guten Sitten. Die guten Sitten verderbt ihr euch. Vers 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es gibt gute Sitten für Gläubige. Was ist eine gute Sitte eines gläubigen Menschen? Der Gläubige, der hat ein gepflegtes Leben. Der läuft nicht dreckig herum. Der achtet darauf, wie er aussieht. Der weiß, wie man sich benimmt. Der weiß, wie man umgeht. Es gibt ja im wahrsten Sinne des Wortes Chaoten. Chaoten in der Nachbarschaft, Chaoten im Straßenverkehr, Chaoten im Beruf. Wo gibt es nicht überall Chaoten? Und momentan erlebt unser Volk eine Sittenlosigkeit, wo alles bergab geht. Dieses Empfinden habe ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe dieses Empfinden. Es geht bergab. Es geht nicht bergauf. Die gute Sitte einer Ehe. Wo ist die geblieben? Die gute Sitte, einen Beruf zu erlernen, wo ist das geblieben? Man redet heute nur noch von, ich habe einen Job. Hast du einen Beruf? Die gute Sitte, Kinder in die Welt zu setzen. Wir haben wirtschaftlich gesehen große Probleme. Der Nachwuchs fehlt. Wisst ihr was? Dieses Problem ist hausgemacht. Ist hausgemacht. Die gute Sitte, guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen. Es gibt Eltern, die bringen das ihren Kindern nicht mehr bei. Nach meinem Empfinden ist es eine gute Sitte. Und Paulus sagte, wenn ihr ständig so lebt, dann erwartet ihr die Auferstehung eures Leibes in Wirklichkeit nicht. Und auch nicht die Herrlichkeit Gottes. Die gute Sitte aufzustehen, wenn ein älterer Mensch einen Sitzplatz sucht, im Zug, im Bus. Und was wir noch nennen könnten. Ich überspringe einige Verse und komme zum Schluss. Am Ende der Vers 54, da geht Paulus schließlich in einen unerhörten Triumph über. Er überschlägt sich, er kommt mit dem Schreiben nicht nach und schreibt, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und als ob Paulus sagen will, diese Spitze, die traf den Herrn Jesus. Früher, da hat man ja Vieh getrieben und die Viehhirten, die hatten einen Stab und vorne an dem Stab, da war eine Spitze befestigt. Und dann haben sie das Vieh immer gegiekst, dass die Kuh weitergegangen ist oder irgendein Ochse oder sonst was. Und Paulus sagt, so ist der Tod, der treibt den Menschen ins Verderben. Und die Kraft dahinter ist das Gesetz. Wir haben am Donnerstag kurz darüber gesprochen. Du musst und du sollst und du darfst nicht und du kannst nichts und streng dich an und so weiter. Und da sagt Paulus, das ist vorbei. Diese Spitze, die hat den Herrn getroffen, die hat Christus getroffen für dich und für mich. Und er kommt zu diesem Ausruf, Gott aber sei Dank. Gott aber sei Dank. Und dann der Vers 58, darum, meine lieben Brüder, seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ihr wisst es, weil Christus auferstanden ist. Wenn Christus nicht auferstanden ist, warum bin ich dann noch tätig im Werk des Herrn? Warum bemühe ich mich noch, irgendetwas für den Herrn zu tun? Nein, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und deshalb seid fest, seid unerschütterlich und nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr das wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Lieber Herr, lass solche Gedankengänge nie in unser Herz kommen, dass du nicht auferstanden wärst. Herr, du lebst. Und wie oft dürfen wir das spüren? Wir danken dir sehr dafür. Und wir bitten dich, erweise du dich weiter als der mächtige Herr in unserem Leben. Wir brauchen dich so sehr, jeden Tag neu. Danke dafür. Amen.